Okay, dann drehen wir den Spieß mal um. Warum konntest du denn bisher nichts mit 60 anfangen?
Ah, Gott!
Achso, er schiebt gerade den Schlitten übrigens. Ich konnte ja mit 60 auch nichts anfangen und jetzt muss ich sagen, es ist halt sehr wahrscheinlich der chaotischste Verein, aber halt auch der geilste.
Gott. Egal, was er ist oder woher er ist, das 60er-Sein verbindet.
Die Familie ist das, das ist Familie.
Alles daran ist schön. Die Münchner Löwen.
Dieser Verein ist so kacke.
Ihr merkt schon, heute geht's um ganz große Gefühle.
Und um ganz große Entscheidungen.
Ich bin der Tobi.
Und ich bin Friedrich.
Und wir sagen Hallo zu einem neuen Format, in dem wir mal nicht unseren Vorlieben frönen, sondern uns unseren Vorurteilen stellen, sie abbauen, uns bekehren lassen. Kurz, wir machen aus Hatern Fans und aus dir, Friedrich, machen wir heute einen blauen, einen Giesinger Ultra. Denn dein Endgegner heute heißt
1860 München.
Mit der gebotenen Unterspannung vorgetragen von dir. Sehr schön. Es geht also heute um einen kleinen, großen Loserverein im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Man trainiert nur 500 Meter entfernt von den Bayern. Sportlich ist man aber Galaxien voneinander entfernt.
Falls ihr euch nicht auskennt mit Münchner Fußballfolklore, 60 war mal groß, richtig groß, größer als die Bayern, die Nummer 1 in der Stadt, 1966 deutscher Meister sogar. Ist aber lang vorbei. Gerade kämpft man gegen den Abstieg in die vierte Liga.
Ja, und trotzdem fliegen den 60ern die Sympathien der Stadt zu. Ich sag nur Kultverein. Alle lieben ihn. Nur einer eben, der kann nichts anfangen mit dem ehrlichen Malocher-Club, mit dem Giesinger Underdog, nämlich unser Friedrich. Wobei, du sitzt mir hier gegenüber in einem blauen Pulli. Vielleicht ein kleines Indiz dafür, dass aus dem Saulus ein Paulus geworden ist.
Ja, wart's mal ab.
Das finden wir raus. Ich habe dich auf eine kleine Reise geschickt. Also ich habe dich schwitzen lassen, ich habe dich ins Vereinsleben reingeschubst, ich habe dir die besten Löwen, Mütter und Väter rangeschafft, die ich finden konnte. Ob das geklappt hat, das finden wir ganz zum Schluss raus. Ich habe einen kleinen Test vorbereitet. Jetzt aber nochmal ganz zurück auf Anfang. Friedrich, carte blanche für dich. Kleiner Rant, was ist dein Problem mit 60?
Friedrichs Rant.
Ich habe Freunde, das sind wirklich total nette, höfliche Menschen. Sobald die in Giesing aus der U-Bahn aussteigen, setzt bei denen eine Wesensveränderung ein. Jeder, der um uns rumsteht, wird nur noch auf so ein breites Münchnerisch angesprochen, als wäre man selber auf so einem Giesinger Barhocker aufgewachsen. Dann diese Feindbilder, der FC Bayern, der blöde Großkopfer der FC Bayern mit dem scheiß Geld, mit den verhassten Erfolgsfans. Sportlich geht bei 60 gar nichts, also wirklich überhaupt gar nichts, aber im Haten sind die Champions League, da macht 60 wirklich niemand irgendwas vor. Am Ende ist es so unglaublich bequem und so unglaublich gemütlich in dieser ganzen Ambitionslosigkeit. Die leidende Madonna am Bierglas, das ist für mich 60.
Ja, ich glaube, ihr merkt es. Es wird nicht ganz leicht, aus diesem Mann einen Fan zu machen. Aber genau darum geht's jetzt. Ich habe lange überlegt, wie fange ich an? Und dann hatte ich's. Das Erste, was wir brauchen, das ist ein strenger Analytiker. Das ist ein Profi. Ja? Jemand, der so eiskalt, so völlig objektiv auf den Verein blickt, dass er den Friedrich wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Kurz, ich habe dich zu Eddie Endres geschickt. Sportreporter-Legende des BR.
Kapitel 1. Eddie, der Profi.
Okay. Hi, grüß dich. Hallo Eddie.
Du bist Friedrich?
Ich bin Friedrich.
Ich bin der Eddie. Hallo, grüß dich.
Ja, eiskalter Profi. Ehrlich gesagt, Eddie ist halt ein super netter Typ. Drahtig, wettergegerbt, Typus 8000er Besteiger, würde ich sagen. Der hat in seinem Leben auch schon so einige Berggipfel bestiegen, sportlich, als Kommentator, Weltmeisterschaften, Bundesliga, Champions League. Heute geht's nicht ganz so hoch. Dritte Liga, 60 gegen Freiburg, also gegen Freiburg 2. Und der Eddie nimmt mich mit in sein Allerheiligstes, das Reporterkabinchen im legendären Grünwalder Stadion in Giesing. Ein Taubenschlag unterm Dach der Haupttribüne.
Das ist eher spartanisch, würde ich sagen.
Ja, das Stadion ist alt. Die Kabinen sind auch noch aus, frage mich nicht, 1970, 80. Irgendwann mal ein bisschen erneuert, aber viel nicht. Aber der Blick ist dafür geil. Du bist, da wirklich quasi schon fast am Rand vom Rasen. Luftlinie 10 Meter vielleicht, ich weiß es nicht. 10, 12 Meter, je nachdem.
Ja, der Blick ins Wohnzimmer der Löwen und hier oben in Eddies Safe Space sozusagen, in seiner Reporterbox, da dachte ich, ich packe jetzt mal aus. Ich sag ihm jetzt mal, warum ich eigentlich hier bin.
Also pass auf, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, ich oute mich jetzt mal. Ich finde 60 wirklich ein ganz, ich habe ganz große Schwierigkeiten mit 60. Eigentlich hasse ich 60 total.
Hassen Sie gar nicht so. Aber Hassen ist ja immer so ein Wort, das sage ich zu meinen Kindern.
Nein, ich übertreibe jetzt total.
Das musst du in der Schublade lassen.
Ich übertreibe, ja, du hast völlig recht. Das
ist ja, fantastisch. Ja. Da hast du dich ja relativ schnell wieder abmoderiert,
Oh
Friedrich.
Mann, das war so ultra peinlich. Ich wollte es halt extra scharf formulieren. Ich dachte ja eigentlich, Eddie und ich sind auf einer Wellenlänge, was den Verein angeht. Der hat nämlich ganz viele Sachen gesagt, die ich ganz genauso sehe wie er.
Und jetzt haben sie halt eine relativ, möchte ich sagen, gesichtslose Truppe, aber ist schon... Selbst für mich als gestandenen Sportreporter, es ist eine Mannschaft, die gerade momentan, was den Klemmerfaktor angeht, ganz wenig hergibt.
Danke, Eddie, kann ich da nur sagen. Spaß war das nicht, diesem Kick zuzuschauen.
Wie ging es denn aus?
Gefühlt 0-0.
2-0, es war ein Sieg.
Echt?
Ich würde ja gerne mal hören, wie sich das bei Eddie angehört hat, dieser Kick.
Aus dem Grünwalder Stadion, Edgar Indres.
Wieder Jubel bei den Blauen, 2-0, Errol Zemolau. Kurz nach der Pause und endlich mal so ein richtig schön vorgetragener Angriff über die linke Seite.
So hört sich also Langeweile an.
Ja, der ist natürlich ein Verkäufer. Der muss es ja für die Leute, die da zu Hause an den Geräten sitzen, irgendwie spannend machen. Aber abseits des Mikrofons hat der schon eine ganz realistische Einschätzung der ganzen Sache. Schau mal, was er über die Fans sagt.
Und ich glaube, du wirst da, wenn du in die Kurve da gehst, da hinten, viele finden, die eher Folklore wollen, die lieber in so einem Stadion bleiben, egal ob jetzt Bayernliga, Regionalliga, Dritte Liga, das ist denen völlig wurscht. Hauptsache ihre Community feiern, zusammen sein, am Wochenende eintrinken, 2 Stunden Party im Stadion, die alten Zeiten zwar besingen, aber die sind ja weit weg und die werden auch nicht mehr kommen so schnell.
Es ist genau das, was ich sage. Sport total egal, es geht nur darum, das eigene abzukulten, den eigenen Verein.
Ja, also dann können wir es kurz machen, oder? Experiment gescheitert.
Ja. Ganz stimmt's nicht. Der Eddie hat mich dann noch womit hingenommen. Ich sag nur Buffet im Pressebereich.
Die Semmeln sehen gut aus. Die sind sogar hygienisch verpackt in den Papiertütchen. Gut, Kaffee. Hier, große Tonne.
Milch ist natürlich Kaffeesahne.
Klar. Sieht alles ein bisschen aus, wie ich es eigentlich selber aus dem vom Fußballturnier kenne, von früher. So sah es immer bei meinen Jugendturnieren aus. C-Jugend. Oder? So ein Kaffee?
So ein Maulwurfkuchen, so ein russischer Zupfkuchen. Die fehlen noch, aber.
Spezi fehlt.
Käsesemmel, Spezi fehlt. Ein Kaffee schmeckt doch richtig scheiße.
Lätschige Semmel, Salami drauf, bisschen Butter. So haben die Fußballturniere meiner Jugend geschmeckt, sonntags immer. Weißt du, Tobi, das ist was, da habe ich schon was gespürt. Da gab es so eine Art Kontakt. Sympathie ist, glaube ich, ein bisschen viel gesagt, aber zumindest sowas wie Vertrautheit, da konnte ich dran anschließen.
Es war doch ein Teilerfolg, die ganze Aktion mit dem Eddie. Der Sieg überzeugt dich nicht, aber das Moment der Nähe, das ist was, da kommt sogar der Friedrich ein bisschen in Wallung. Und ich dachte mir, dieses Moment der Nähe, das vertiefe ich weiter. Und hab dich an einen ganz besonderen Ort geschickt.
Kapitel 2. Die Fans. Schlechte Zeiten, gute Zeiten.
Montagvormittag, 10 Uhr, Tegernseer Landstraße. Hier wird gerade heftig am Selbstbild gewerkelt. Hier wird nämlich das neue Vereinsheim ausgebaut. Julian ist Anfang 30, der arbeitet im Management vom Verein. Und mit ihm habe ich erstmal über das Thema Sportheimkulinarik gebondet.
Die Geisterinnerung ist eigentlich viel zu sauren Beilagensalate.
Weißt du, was ich meine? Wo du immer sofort husten musst, genau, wenn du die Soße isst.
Du musst dir vorstellen, das Vereinsheim ist gerade nichts anderes als einfach ein leeres Ladengeschäft, aber halt auch Raum für Träume und Projektionen, also für Gefühle, würde ich sagen. Ich darf vorstellen, Architekt Dirk und Elektriker Christian. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die haben da eine Idee für den Eingangsbereich.
Ihr kriegt einen Projektor, dann habt ihr unten am Boden drin euer Logo. Und das Logo könnt ihr wechseln. Das ist ein Wechsellogo.
Da muss ich ganz kurz einschalten, weil beim Logo auf dem Boden gibt es einige, die ein Problem damit haben. Weil man steigt nicht aufs Logo. Das macht man nicht.
Also ich war da eine halbe Stunde und ich habe gemerkt, die Fanseele ist deutlich labiler, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte.
Zwangsabstieg, dritte Liga, da muss man durch. Aber beim Logo am Boden, da ist auch bei Christian und Dirk Schluss.
Wer sind denn die zwei, der Christian und der Dirk?
Der Dirk ist von den Kreativen für 60 und der Christian ist von den Unternehmern für 60. Das sind zwei Vereine, die zum Ziel haben, 60 aufzupäppeln, muss man glaube ich so sagen. Irgendwie triggert dieser Verein Mutterinstinkte.
Das Geile ist halt, das spreche ich jetzt vielleicht auch für alle Kreativen, dass du das, was du sowieso machen willst, dass du das auch noch verbinden kannst mit 60, mit deiner anderen Leidenschaft. Ja? Das ist eigentlich super. Und der Verein hört sich das sogar an. Ja? Der umarmt es sogar, wenn es solche Aktivitäten gibt. Das ist eigentlich super.
Also 60 schenkt seinen Fans vielleicht keine Meisterschaften, auch, ja? Aber ich habe das Gefühl, 60 hört zu. Ne? Oder nimmt die Fans ernst, lässt sie mitmachen. Also man könnte vielleicht sagen, der Verein liebt zurück.
Ja genau, alles eine einzige Umarmung. Das haben sie mir die ganze Zeit so erzählt. Und auf eine Weise verstehe ich das ja auch, kann das nachvollziehen. Auf eine andere Art verstehe ich das natürlich überhaupt nicht. Die Abstiege, die Niederlage, das sportliche Grau und Grau, das umarmt einen ja nicht als Fan, das muss einen ja quälen. Gerade wenn man jemanden liebt, das tut einem doch weh, wenn es dem Geliebten schlecht geht, wenn der sich gehen lässt, wenn der sich selbst aufgibt.
Ist ja eigentlich sowas, woran Beziehungen zerbrechen, oder?
Ja, eigentlich ja, aber nicht diese Beziehung, im Gegenteil. Niederlagen sind eigentlich das, was das Fansein erst so richtig motiviert, habe ich den Eindruck. Der Dirk ist reingeboren worden ins Fansein, der ist in Lohhof aufgewachsen, da waren alle blau, das war ganz normal. Aber so richtig eingestiegen ins Fangame ist er erst 2017. Und das war die Zeit, Lizenzentzug, Zwangsabstieg, raus aus der Allianz.
Er hat es immer verfolgt, die ganzen Jahre und so. War auch auf ein paar Spielen in der Allianz Arena. Aber irgendwie ist er bei mir der Funke nie übergesprungen. Ja. Und dann war er das Desaster oder auch Nicht-Desaster, dass wir wieder mal mangels Gelddecke abgestiegen wurden. Und das fand ich total geil, dass wir wieder in Giesing sind. Ja.
60 ist am Boden, aber Dirk, der ist im siebten Himmel. Das ist eigentlich völlig absurd. Das ist so ein bisschen die Liebe von einem Krankenpfleger. Jeder will irgendwie mitmachen, jeder will helfen. Und
das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Patient genießt.
Ja, wahrscheinlich. Und was ich mich dann frage, ist, das Sportliche, das spielt offenbar gar keine Rolle.
Es geht nicht nur um das Abhaken von Erfolgen oder Niederlagen, sondern es ist tatsächlich so ein gesellschaftliches, gemeinschaftliches. Und das ist halt in Giesing total geil einfach auch. Ich meine, abgesehen davon, dass die Liebe zum Verein sowieso schon da ist, aber wenn du das dann auch noch so erleben kannst in einem Stadtstadion, in so einer auch städtebaulichen Struktur, ja, oder soziologischen Struktur, das ist einfach genial.
Was heißt eine soziologische Struktur in dem Zusammenhang?
Ja, das ist, dass jeder mit jedem redet, egal was er ist oder woher er ist, das 60er-Sein verbindet total. Nehme ich so wahr.
Total.
Also ich finde es ganz süß. Du hast ja eigentlich das Leiden gesucht in Person des 60er-Fans. Ja, und hast ein Lächeln gefunden.
Auf jeden Fall sehr große Wärme.
Na, und da spüre ich doch auch bei dir einen Funken Empathie, oder Friedrich? Ein Funken von Verständnis. Ich glaube, du hast kapiert, der 60er, das ist eben kein Masochist, die leidende Madonna am Bierglas. Der 60er ist eigentlich eher sowas wie ein Zen-Buddhist, jemand, der Niederlagen lächelnd umarmt. Oder jemand, der weiß, dass es Wichtigeres gibt, als das, was passiert, wenn 22 überbezahlte Menschen am Ball hinterherrennen. Und ehrlich gesagt, ich finde ja, diese drei Jungs, die du da getroffen hast, die verkörpern auch so ein ganz sympathisches Männerbild. Kreativität statt Konkurrenz, die Sorge für, du hast dieser Krankenpfleger, aber das ist was Schönes, die Sorge füreinander, für den Verein. Eigentlich hast du echte Liebende getroffen. Ich meine auch diese Sache mit dem Logo am Boden, das ist doch total süß.
Okay, können wir bitte mal diese Musik abstellen? Also in einer Sache hast du total recht. Ich habe mit 60 ja eher so eine Grandler-Figur verbunden, jemand, der schimpft, da werden Feindbilder genährt und so weiter. Die bösen Bayern, die Großkopferten. Das gab's beim Dirk und bei seinen Spätzeln wirklich überhaupt gar nicht. Das war kein Wir gegen die, sondern es war ein ganz großes Wir, ein ganz warmes Wir. Und ehrlicherweise, dem kann man sich auch gar nicht so gut entziehen. Das verstehe ich total. Aber was er gesagt hat, das ist ja eigentlich genau das Geschehen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Du sagst Buddhismus, ich sag eher sowas wie Biedermeier. Man könnte den 60ern allen so einen Sticker auf den Rücken kleben, Home is where my heart is, Hauptsache im Grünwalder, Hauptsache in Giersing, die große Gemeinschaft, die Löwenfamilie, das Logo am Boden. Das ist alles süß, aber es ist halt auch ein bisschen betulich.
Betulich will es der Friedrich natürlich nicht haben, gell? Der Friedrich will Welt, der Friedrich will Action. Kein Problem, zieh ich die Daumenschrauben an.
Guten Morgen, Friedrich. Ich habe dir ein Date klar gemacht. Freitag in einer Woche, 5.45 Uhr, also in der Früh. Sag doch mal, ob es klappt. Ah, und ehe ich es vergesse, Sportsachen nicht vergessen.
Hallo, hi. Friedrich Müller, ich bin vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin
ja, große Überraschung. 6 Uhr morgens und ich stehe im Fitnessstudio. Ganz witzig, ich habe natürlich sofort gecheckt, dass du mich hier irgendwie als den pummeligen Friedrich darstellen willst und mich hier strampeln lassen möchtest, damit alle was zu lachen haben. Den Gefallen tue ich dir nicht. Morgensport ist wirklich überhaupt gar kein Problem für mich. Kapitulieren ist was für Löwen. Ich bin High-Performer.
Dann habe ich dir ja das Richtige gegenüber besorgt.
Kapitel 3. Viola, die Vize-Weltmeisterin.
Ich mikro schon an.
Ah, super. Ja. Dann, guten Morgen.
Ich freue mich, guten Morgen.
Ich war hoch motiviert und weißt du, was das Schöne war, lieber Tobi? Mit Viola hatte ich endlich mal jemanden auf Augenhöhe. Anfang 30, Körperspannung, man sieht sofort, Viola hat richtig Power. Wenig Masse, sehr definiert und sie hat sofort erkannt, genau das steckt auch in mir.
Du müsstest erst mal warm machen, wach werden. Auf dem Assault Bike, da machen wir ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge und einen Kilometer locker laufen.
Ein paar. Das sind 50.
Genau. Und dann? Okay. Dann kommt der eigentliche Teil heute.
Also Sport und 60, da hatte ich ja bisher überhaupt keine Berührungspunkte gesehen eigentlich.
Genau, Friedrich, das habe ich gemerkt und habe dir deswegen Viola besorgt. Vereinsmanagerin und ultra erfolgreiche Sportlerin, Vize-Weltmeisterin im High Rocks. Das ist ein super anstrengender Fitnesssport.
Hey, ich muss, glaube ich, eine Runde laufen aussetzen.
Ja. Aber nicht stehen, sondern gehen.
Gehen, ja, okay, genau, okay.
Ja, da ist meine ganze Motivation dann doch relativ schnell zusammengebrochen. Also, die ist total krass. Du musst dir vorstellen, die trainiert 20 Stunden die Woche, nebenbei dann 60 Stunden Arbeit, irgendwie bei 60 im Office. Die ist tatsächlich eine High-Performerin.
Das ist das Leistungsprinzip, das du bei 60 so sehr vermisst.
Ja, ich verstehe schon. Demut, Demut, Demut. Endlich hast du mal was geschafft.
Ich glaube, da können nur drei Scheiben drauf. Okay, dann drehen wir den Spieß mal um. Warum konntest du denn bisher nichts mit 60 anfangen?
Ah, Gott!
Achso, er schiebt gerade den Schlitten übrigens. Ich meine, ich konnte ja mit 60 auch nichts anfangen und jetzt muss ich sagen, es ist halt sehr wahrscheinlich der chaotischste Verein, aber halt auch der geilste. Und vielleicht siehst du das ja nach unserem Training auch so.
Oh Gott.
Ey, Tobi, ich war halt der schlechteste Reporter der Welt. Ich habe nicht mal richtig geschafft, Fragen zu stellen. Ich war eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, nicht auf die Fresse zu fliegen. Und nach 2 Stunden war ich total durch.
Genau dort, wo ich dich haben wollte.
Wolltest du mich brechen?
Nee, ich wollte dich nicht brechen. Ich wollte, dass du mal ein bisschen gefordert wirst, Friedrich. Aber ich sag mal so, dein Zustand hat mir auch in die Karten gespielt. Weißt, körperlich am Ende, emotional wehrlos, ideal für das, was jetzt kommt. Der Aura-Schock.
Kapitel 4. Bernd Patzke, der Meisterlöwe.
Danke.
Hallo.
Hallo,
grüß Sie, Herr Patzke.
Wir waren bei Bernd Patzke.
Friedrich, bisschen mehr Haltung. Wir waren bei Bernd Patzke, dem Letzten seiner Art, einem Überlebenden, einem von 4, die noch übrig sind von der Meistermannschaft von 66. Einer Legende aus der Zeit, als 60 noch die Nummer 1 war in München. Aus einer Zeit, als man noch gegen Real Madrid gespielt hat, nicht gegen Pippins Ried. Als sich sogar Pelé ins Grünwalder hat bitten lassen, um sich mit den Löwen zu messen und mit ihm. Patzke, Abwehrchef, Flügelflitzer, außerdem Rekordnationalspieler des Vereins, ein Mann, der sogar in Wembley mit dabei war, Weltmeisterschaft 66, dieses tragisch verlorene Finale.
Und kein einziges Mal gespielt hat.
Friedrich, sogar der Beckenbauer wollte den Patzke in der Mannschaft haben.
Ich habe ja ein Angebot gehabt von Bayern 1969. Der Franz und der Schwan haben mich 2-3 Mal gebeten, komm zu uns mal. Dann habe ich gesagt, du, wenn ich wechsle, dann bist du ein Verräter hier in München. Ich hätte auch leicht zu Bayern gehen können. Aber das ist halt so. Das sind viele Sachen im Leben, die so sind, so. Und im Nachhinein weiß man immer alles. Ne? Das ist halt so.
Bernd Patzke ist wirklich ein Meister des Lapidaren.
Ja, das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Der Beckenbauer hat fast so ein bisschen vor sich hin, immer Understatement.
Ich lebe ja nicht in der Vergangenheit, ne? Das ist, so ist es ja.
Ganz anders als der Verein selbst. Der schreit dich ja die ganze Zeit an mit seiner Tradition. Der Patzke dagegen, da kommst du in eine Wohnung rein und nichts erinnert dran, dass er irgendwie mal Fußball gespielt hat.
Nee, nix. Ich habe aber so eine Kiste.
Das glaube ich, eine Kiste, genau. Also andere haben ja Pokale rumstehen,
paar Tausend.
Medaillen oder Trikots und so weiter. Und
ich kann Ihnen ein paar, können Sie mitnehmen, meine Pokale, die ich da in der Küche liebe. Nimmt keiner mit. Die hab ich vom Golf und vom Tennisspielen. Habe ich die Pokale.
Das finde ich aber interessant. Die Pokale vom Golf und Tennisspiel stellen ich Sie da auf, aber nee, alles, was da mit Fußball zu tun hat, ist nicht mehr da.
Da habe ich Spieler jedes Jahr beim Faltermeier. Kennen Sie, sagt Ihnen der Name aber? Ralf Faltermeier.
Und dann ging es aber los mit Name-Dropping.
Aber hallo, Münchner Golfschickeria, ganz weit weg von Giesing. Da wurdest du hellhörig, was?
Ja, da wurde mir klar, dass der Patzke sein Leben weniger auf diesen Giesinger Barhockern verbracht hat, sondern eher in diesen Weltstadt-München-Schuppen. Der Faltermeier, den er gerade erwähnt hat, der hatte in den 80er und 90er Jahren so Promischuppen. Da saßen die alle rum. Der Udo Jürgens, die Uschi Glas, der Franz Beckenbauer und aber halt auch unser Pan Patzke.
Und als er uns dann ein Bier kredenzt hat, da wurden deine Augen noch größer.
Wollen Sie ein Bier haben oder was? Ein Bier?
Mit Blick aufs Bierfitzel nämlich.
Ach, hier aus dem Schumanns.
Ja, hier haben wir alles.
Da sind sie immer.
Haben wir alles da.
Ja, Schumanns, da klingelt natürlich was. Das Schumanns ist diese weltberühmte Cocktailbar in München, in der man immer von allen super freundlich angelächelt wird, weil dort so viele A- bis C-Promis rumsitzen, dass jeder Angst hat, jemand Wichtigen nicht zu grüßen.
Ja, die Münchner Golfschickeria.
Ja, und so ging es dann weiter. Von Sami Drechsel hat er auch erzählt.
Das ist der Vorgänger vom Eddy.
Genau, der war auch Sportreporter beim BR, aber noch viel wichtiger. Sami Drechsel hat in München die Lach- und Schießgesellschaft gegründet. Das ist auch so ein Traditionsverein, so eine alte Kabarettinstitution der Bundesrepublik. Und die hatten eine Promi-Mannschaft. Dabei waren der Dieter Hildebrand, der Maximilian Schell, Schauspieler.
Und ihr Witzigmann auch mitgespielt.
Und da haben deine Ohren angefangen zu glühen.
Aubergine war hier, um die Ecke.
Gleich an der Ecke. Da war ich 100-mal drin.
Ey, der hat das so trocken gesagt. Der war 100-mal im Aubergine von Eckhard Witzigmann. Das ist das erste Restaurant in Deutschland gewesen, das 3 Sterne hatte. Also das ist kulinarische Champions League und nicht irgend so ein Promischuppen.
Man muss vielleicht dazu sagen, Friedrich, du hast so einen kleinen Gastro-Tick, gell? Also man könnte vielleicht sagen, mein Patzke ist dein Witzigmann.
Ja, das hat mich schon beeindruckt. Der Patzke sitzt da und zuckt nur mit den Achseln, 100-mal im Aubergine, so what? Der ist schon so ein Beckenbauer im Kleinen.
Ja, aber der Clou ist doch, Friedrich, dieser Patzke, der so viel unterwegs war, ja, der alles gesehen hat, in Australien gespielt, in Spanien gelebt, hier den Oman trainiert, ja, der wahrscheinlich die Speisekarte vom Aubergine nachkochen konnte und der im Schumann Bierfitzel geklaut hat, also dessen Leben sich dauerhaft dort abgespielt hat, wo 60 genau einmal war, nämlich ganz oben. Ja, dieser Mann sitzt trotzdem an jedem zweiten Wochenende im Grünwalder Stadion, friert sich im Winter den Arsch ab und erträgt, was er da sieht.
Sind da keine, muss ich ehrlich sagen, keine Fußballer drin. Wenn man sich das anschaut, furchtbar. Es ist sehr traurig, was aus 60 geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das sagt er in einem Tonfall so grau, dass die Blätter vom Baum fallen. Und trotzdem geht er immer wieder hin.
Wie Familie ist das, es ist Familie da.
Wir landen wieder bei der Familie, wie immer.
Das ist doch super schön.
Ja, wenn du dazugehörst, schon.
Ja, Friedrich, die wurden doch alle Teppiche ausgerollt. Ich glaube, Viola hat dir doch sogar einen Mitgliedsantrag geschickt.
Dirk hat mich ins Stadion eingeladen.
Das ist doch total süß. Dieser Verein ist dir eigentlich nur mit Liebe begegnet.
Also weißt du, was der Witz ist? Die ganzen Sachen, wo du mich hingeschickt hast, für sich genommen haben die mich jetzt alle nicht überzeugt. Aber ich habe halt einfach immer wieder dasselbe gehört und das macht schon was mit dir.
Steht der 1860er-Tropfen höhlt den Stein.
Ja, irgendwann strahlt halt was ab. Und ich würde sagen, vielleicht ist es jetzt gar nicht mehr so wichtig für mich, ob der Verein auch Seiten hat, die ich selber total toll finde, die vielleicht nicht diesen Giesinger Stallgeruch verströmen. Bernd, der Witzigmann Intimus, Viola, die Fitnessweltmeisterin. Aber weißt du, woran ich denken musste? An die SPD. Der Gerhard Schröder, der hat mal seine Partei mit einem Schafstall verglichen. Wenn man sich von außen diesem Stall nähert, dann riecht es vielleicht ein bisschen. Aber sobald man innen drin ist, da ist es schön mollig warm.
Und ich habe den Eindruck, ich habe jetzt ein bisschen von diesem Drinnen bei 60 kennengelernt.
So ein kleines bisschen.
Mich hat ein Amis Göll, würde ich sagen.
Aber die Frage ist ja, reicht das? Ja? Reicht das, Friedrich, dass du sagst, 1860, alles daran ist schön?
Jein.
Ich glaube, dieses Jein können wir noch schärfen. Ich hol mal jemanden kurz rein.
Ja, ich hab schon, ich dachte schon, es wird irgendwas Körperliches. Ich habe schon befürchtet, ja. Hi, grüß dich.
Ich glaube, Viola, du legst am besten los, oder?
Ja, also wir wollten uns einfach nochmal bei dir bedanken. Du hast dich ja wirklich 1A durch 60er-Umfeld geschlagen mit allem, was dazugehört. Da kommt jetzt vielleicht das Spiel gegen Essen vielleicht ganz gelegen, dass du nochmal alles Revue passieren lassen kannst. Von daher werden hier Tickets für dich.
Nice, cool, ich freue mich. Ich freue mich total, sehr gut.
Friedrich, ich hätte eine Alternative für heute Abend noch. So ganz so leicht kann es ja nicht sein. Spiel beginnt um 19 Uhr. Um 19 Uhr hätte ich auch einen Tisch reserviert. Im Dantler, auch in Giesing, ganz feines, kleines Restaurant, direkt ums Eck. Wir lassen uns natürlich nicht lumpen, Friedrich, du bist natürlich eingeladen.
Ja, also ich kann, das ist ganz toll, aber ich glaube, also ich gehe wirklich, ich glaube, ich gehe aufs Spiel, weil ich will das jetzt schon nochmal wissen.
Das war Alles daran ist schön, die Münchner Löwen. Von und mit Friedrich Müller und Tobias Stosiek, Regie Maximilian Zippenauer und Tobias Stosiek und Ton und Technik Stefan Oberle. So, und jetzt wird's noch schöner, geht nämlich gleich weiter mit Alles daran ist schön. Die zweite Folge widmet sich der Kralle, dem verlängerten Nagel.
Du begibst dich jetzt mit deinen Nägeln zum ersten Mal in den öffentlichen Raum.
Ja, unangenehm in jeder Hinsicht.
Also ich bin fix und fertig. Ich hatte einen Höllentag.
Die sind heftig zu handeln.
Lange Nägel, man kann nicht mit dem arbeiten. Und
ich glaube, was du vorhast, ist eher so Vollnarkose.
Naja, die Nägel provozieren sowieso manche Leute.
Alles daran ist schön.
Folge 2. Der verlängerte Nagel. Wir halten uns ja für sehr open-minded. Aber manchmal, da gibt es so Trends in der Welt, die lehnen wir grundsätzlich ab. Aber nicht hier. In diesem Podcast versuchen wir uns Dingen zu nähern, die wir kacke finden. Wir, das sind diese Folge ich, Lilly Ruge und Maximilian Zippenauer. Und kacke findet Max heute.
Wie ihr euch vielleicht denken könnt, werde ich mir heute meine Nägel machen.
Mit oder ohne Verlängerung, außer Acryl, Gel oder Schellack.
Ich bin so unglaublich obsessed mit Nägel machen mittlerweile.
Das letzte Mal, dass ich im Nagelstudio war, habe ich 130 Euro gezahlt und war 10 Stunden da.
Ich verstehe es einfach nicht. Gelnägel.
Künstliche, so lange Nägel sind irgendwie nicht dein Ding, oder? Warum? Was stört dich?
Ja, Lilly, schau mich an. Ich bin jetzt so ästhetisch nicht sonderlich extravagant. Ich trage gern Farben, die keine Farben sind. Schwarz, weiß, mal vielleicht ein dunkles Grün, wenn ich verrückt bin. Und jetzt kommen wieder alle mit so angeschweißten Glitzerkrallen. Also ich finde die zu künstlich, ich finde die too much, ich finde die auch nicht schön.
Ich habe jetzt viele Worte gehört, aber irgendwie hast du mir doch jetzt gerade nur gesagt, dass du modisch ziemlich einfallslos bist, oder?
Einfallslos nennst du das. Ich würde sagen, stilsicher. Ich halte mich da eher so an den Architekten Adolf Loos, Feind allen Zierats, der sagt, Ornamentlosigkeit ist ein Zeichen geistiger Stärke. Und diese Gelnägel sind doch nichts anderes als Plastikarabesken. Richtig Billo, so Swarovski-Kitsch. Unhandlich, unhygienisch und ich finde auch noch unsozial. Weißt, ab einer gewissen Länge wirken die wie so Taubendraht, den man sich auf die Finger schraubt. So distanzschaffend, vielleicht sogar verletzend. Außerdem beiße ich selber meine Fingernägel.
Aha, jetzt verstehe ich, worum es hier geht. Bist du am Ende vielleicht einfach neidisch auf lange Fingernägel?
Nagelneid sagst du, ja, vielleicht ein bisschen. Aber also was mich eigentlich nervt und warum wir dieses Phänomen ja anschauen, es geht ja hier nicht um Geschmacksurteile, das ist für mich, dass dieser Stil der extra langen Gelnägel pseudopolitisch instrumentalisiert wird. Also diese Erzählung Nail Art als Empowerment-Marker. Für mich ist es ein komplett durchschaubares, modekapitalistisches Manöver. Ja, ich erkläre es dir. Krasse Nägel garantieren natürlich Aufmerksamkeit, haben sie schon immer, haben sie quer durch alle Klassen, alle Epochen. Und jetzt garniert man das so ein bisschen scherenschnittartig mit Aufsteiger-Narrativen, natürlich marginalisierten Communities und zack, hat man einen perfekten, wokifizierten Selling Point.
Zusammengefasst, was genau ist deine Kritik in einem Satz?
Der Gelnagel ist für mich ein Irrweg der Maniküre und der Handhygiene. Er ist eine Kosmetik der Selbstvernutzlosung und pseudopolitische Aufmerksamkeitsornamentik.
Ach, Max, ich sehe das komplett anders. Und ich werde versuchen, dich zu überzeugen. Weil ich finde ja, Nägel sind zum Austragungsort gesellschaftlicher Debatten geworden. Da steckt so viel drin. Klasse, Gender, Race, Kunst, Künstlichkeit, aber auch Menschlichkeit. Sich umeinander kümmern. Und meine Aufgabe ist es jetzt, dass du am Ende dieser Folge das genauso siehst wie ich. Vorurteilsabbau durch Konfrontationstherapie. Bist du bereit?
Kapitel 1 / or dash.
Ich dachte mir, wir sprechen nicht nur drüber, wir probieren es auch aus, wie das ist. Deswegen habe ich dir hier in der Münchner Innenstadt einen Termin gebucht bei einem Nagelstudio.
Oh nein, oder? Ich habe gar keinen Bock.
Also, ich würde sagen, rein da. Und ich will, dass du mit Nägeln wieder rauskommst. Okay, bevor es losgeht, ein kurzer Disclaimer. Uns ist völlig klar, dass wir uns hier als zwei weiße Cis-Personen einer Thematik widmen, die vor allem auch marginalisierte Personen betrifft. Uns war es wichtig, dass wir keine verletzenden Stereotype reproduzieren. Dennoch wissen wir, dass wir nicht alle Erfahrungen von marginalisierten Personen teilen oder nachvollziehen können. Und noch was. Tatsächlich gibt es berechtigte Kritik an Nail Art. Arbeitsbedingungen in Nagelstudios sind oft ausbeuterisch. Für alle, die dazu mehr wissen wollen, es gibt eine sehr sehenswerte Doku von unseren KollegInnen von Steuerung F. In unserer Folge kommt aber nur faire Nailart vor.
Ich betrete also den noblen Nagelsalon in einem der teuersten Viertel Münchens.
Hallo, hallo.
Ja, wir haben gestern mit meinem Bruder telefoniert, genau.
Am Empfang wartet ein stilvoller Herr mit makellosen Händen.
Toni Hang. Ja, ich bin der Chef hier.
Er dirigiert mich ohne lange Vorrede zu einem Marmortischchen am Fenster.
Ja. Dann kannst du gleich hier sitzen,
ah,
oder?
Super. Hahn holt Material und Instrumente. Ich scanne das Studio. Es ist edel holzvertäfelt. Gerollte Handtücher liegen in vergoldeten Regalen. Zwei Kundinnen sitzen am anderen Ende des Studios. Hände am Smartphone, Füße im Fußbad.
Die Leute, die wirklich hier sind, sehr edle Leute. Spielerfrauen oder prominenten Sängerinnen. Jetzt ist eigentlich eine moderne Zeit, kommt jeder mit Handy und zeigt mir das Bild und dann sage ich, ich möchte das haben, dann kriegen die das auch.
Die Nagelschikaria, klar.
Es gibt auch Leute, die haben keine Nägel mehr. Also die sind so kurz oder die sind so kaputt. Und deswegen machen wir das auch, damit die ein Selbstvertrauen haben.
Längst liegt das Schicksal meiner Hände in denen Toni Harz. Behutsam schiebt er mir mit einer Edelstahlklinge die Nagelhaut zurück. Der Nagel, der hier gleich aufgebaut wird, soll schließlich lange halten.
Ja, bleibt schon 3-4 Wochen drauf. Ja.
3-4 Wochen. Dann blickt mir Toni Hahn, Großmeister der High Society Nagelverlängerung, tief in die Augen und schiebt das Acryl beiseite.
Nein, also ich selber, ich finde lange Nägel nicht so sexy.
Hat Ihre Frau lange Nägel?
Nein, also ehrlich gesagt, nein. Wir sind Arbeiter, wir haben keine... Es ist genauso wie ein Automechaniker, fährt nie ein neues Auto. Wir haben keine Zeit für sowas, ja.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wie war's?
Interessant.
Zeig mal deine Hände. Die sehen aus wie vorher, da sind keine Nägel drauf.
Weißt du, wie lange das dauert? 4 Wochen hast du diese Sachen dran. Also wenn ich eins sagen kann, ich bin jetzt noch überzeugter als vorher. Er hat auch alle meine Argumente geteilt. Der Nagel ist ein Schritt in die falsche Richtung. 4 Wochen lang mit zu krallen, ganz ehrlich, das ist mir der Spaß nicht wert. Dein Spaß ist es mir nicht wert.
Ah ja, kürzer dran lassen geht nicht, oder?
Nein, also der Herr Hahn hat ganz explizit gesagt, mindestens 2 Wochen. Sonst muss man das abfeilen und dann, das macht den Nagel so richtig kaputt. Also es ist ein Commitment.
So. Hat es der Herr Hahn gesagt.
10 cm Stoff, Baby, gib ihn. Die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihn.
Also ich habe heute Nacht schon von Nägeln geträumt.
Ja, das ist gut.
Das ist richtig Schmerzen. Schmerzen an den Nägeln.
Ja, das ist doch gut. Das Unterbewusstsein fängt schon an zu arbeiten. So, ah, jetzt hat's geklingelt.
Hallo?
Hallo, hier Franzi.
Ah, hallo, hi. Komm hoch.
Da du ja scheinbar ein Commitment-Problem hast, was Nägel angeht, habe ich für dich Franziska Unger eingeladen. Franzi ist Architektin und Filmemacherin und sie ist gerade die Secret Go-To-Person für Artsy-Nägel in München.
Achso, ich krieg Nails.
Du kriegst Nails.
Und du machst es hauptberuflich oder ist es jetzt auch für dich ein Experiment?
Ehrlich gesagt auch ein relativ neues Hobby für mich, aber ich mache jetzt schon mehr und habe jetzt auch schon mal so eine Ausstellung mitgemacht. Beim Habibi-Kiosk hatte ich so eine queere Nail-Art-Ausstellung, wo ich mitgemacht habe.
Also ich fand es total krass, mit wie viel Equipment die Franzi da bei mir aufgeschlagen ist. So zwei riesige Taschen, ein Werkzeugkasten voller Nägel, Farben, Steinchen, eine Lampe und so ein UV-Trockengerät zum Aushärten.
Ja, und ich fand's krass, wie aufgeregt du auf einmal warst.
Ich habe Sekt gekauft. Ich muss mich wirklich, also ich muss mich narkotisieren. Also ich wirklich,
Das macht man traditionellerweise, also Nägel macht man uns nah. Und? Leichte Narkose, ja. Also kann man lokal machen, aber ich glaube, was du vorhast, ist eher so Vollnarkose.
So, ich habe dir mal ein paar Fotos rausgesucht, was so möglich wäre und was ich auch schon Freunden zum Beispiel gemacht habe. Also,
coole Styles hatte die, oder? Viel so 3D-Zeug, kleine modellierte Cowboy-Hüte, kleine Penisse waren dabei.
Oder die 10-teilige Sushi-Platte.
Ja. Was ist so deine Signature-Figur?
Würmer zum Beispiel.
Würmer?
Ja. Mhm. Würmer und Ameisen zum Beispiel habe ich schon so drauf gemacht. Und das hier sind halt so richtig lange mit den Würmern. Mhm. Also die sind heftig zu handeln. Das sind halt so ganz lange Stiletto.
Ja, und dann haben wir uns so auf circa 1 cm, 1,5 cm über die Fingerspitze vorne spitz zulaufende Press-on-Nails geeinigt. Die lassen sich relativ leicht wieder abnehmen. Also Commitment-Problem war so ein bisschen abgefedert. Ja.
Ja, aber vom Look waren die echt cool. So weiß, orange, glitzergrünes Camouflage-Muster irgendwie mit so perlengroßen Äuglein drauf an Daumen und Ringfinger.
Ganz klassisch halt.
So. Okay, los geht's.
Also erst gibt's doppelseitiges Klebeband auf die Finger.
Okay, jetzt müssen wir kurz diese Abmessung machen.
Auf das Franzi dann so transparente Krallen klebt.
Jetzt mische ich mal die Farben.
Und dann wird lackiert, wieder geklebt und dazwischen.
Jetzt muss ich später noch ein bisschen abfallen. Kannst du den mal ganz kurz in die Lampe rein? Ja.
Die Finger für 60 Sekunden ungefähr in die UV-Röhre gesteckt.
Es ist immer eine schöne Zeit, auch mit Freunden, wenn ich so die Nägel mache. Also man ist so konzentriert, man schafft was Schönes und gleichzeitig kann man aber auch Sekt trinken oder Trash-TV schauen oder irgendwas. Man nimmt sich so Zeit für sich einfach. Also das finde ich halt so schön.
Also ich merke auf alle Fälle, das schafft so eine komische Nähe, dass du immer meine Hand hältst.
Ja, jetzt machen wir da mit grün Glitzer weiter.
Das ist krass, mein Daumen, der sieht jetzt echt weird aus, muss ich sagen. Das ist jetzt schon einfach ein krasser Eingriff.
Und dann hast du sie knallhart konfrontiert.
Ich finde diese Gelnägel, weißt du, diese langen Gelnägel, die finde ich einfach unhygienisch.
Also wo man halt schon aufpassen muss, ist, wenn man sich jetzt so Nägel permanent verlängert, dass man halt schon einfach in einem guten Studio ist, weil da wird ja die Nagelhaut auch richtig zurückgeschoben. Und das sind natürlich Sachen, die gefährlich sein können oder wo dann halt Infektionen irgendwie passieren können. Aber ansonsten sollte man sich halt einfach regelmäßig die Hände waschen, auch wenn man Nägel hat.
Kapitel 2. Nail or Fail.
Wir sitzen jetzt im Auto, wir müssen nämlich heute noch wohin. Und Max versucht gerade, sich anzuschnallen mit seinen neuen Nägeln.
Ja, witzig. Man kann viel über die Knöchel arbeiten und tatsächlich sind die Zähne. Die Zähne kommen wieder.
Es ist ja so, dass du für den heutigen Abend, für das wir jetzt bei dir sein durften und die Nägel machen konnten, eine andere Veranstaltung hast sausen lassen, stimmt's?
Nein, wir gehen jetzt nicht auf die Lesung, oder? Nein, wir gehen jetzt auf eine Lesung.
Nein, wir gehen auf keine Lesung. Aber den Autor Ilja Matuszko, den treffen wir. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, Verdunstung in der Randzone, über das Wandeln zwischen den Klassen, und Max ist Fan.
Ja, Soziologe, persönlicher Bezug, maßlose Überforderung. Well played, Lilly.
Du begibst dich jetzt mit deinen Nägeln zum ersten Mal in den öffentlichen Raum.
Ja, I'm looking extremely forward to this.
Ich muss jetzt die Tür aufmachen. Und dann sind wir in diese Bar reingegangen und da ist mir direkt aufgefallen, dass du so die ganze Zeit deine Hände so irgendwo versteckt hast, hinterm Rücken oder in die Mütze reingegraben.
Ja, aber das war wirklich mit diesen Nägeln total ungewohnt, auch taktil, weil die Finger, also die sind einfach ein Stück länger, man stößt permanent überall an. Ich habe zum Teil nicht mal mehr die Jackentasche getroffen, also konnte ich nicht mal mehr in der Jacke verstecken, also es war total weird und also ich war echt sehr, sehr nervös.
Da kommt
Ilja.
Hi,
hallo. Darf ich mir die Nägel mal genau angucken, was du dir da hast machen lassen? Sehr farbenfroh natürlich. Es gibt Glitzeranteile, es gibt auch Lackanteile. Es ist so pigmentartig, also es sieht sehr schön aus.
Du bist ja auch so ein bisschen trainiert darauf, solche Codes zu erkennen und dann zu dekonstruieren. Was assoziierst du jetzt mit so Nägeln?
Also ich glaube, ursprünglich hatten lange Nägel oder sich die Nägel machen lassen, es hatte auf jeden Fall was Status behaftet ist, im Sinne von, du musst nicht mit deinen Händen arbeiten, deswegen kannst du dir die Nägel machen lassen. Aber in jüngster Zeit hat es, glaube ich, eher, bevor es dann wieder sozusagen angeeignet wurde von Frauen, die gesagt haben, wir benutzen das als Selbstermächtigung, hatte es, glaube ich, was Proletarisches, Trashiges.
Und dann habt ihr einfach nur gelabert. Also ich erinnere mich ja bis zu dieser Stelle.
Was mir in allererster Linie auffällt, ist, dass es nochmal eine andere Sache ist, wenn du dir die Nägel machen lässt oder, ne, also nicht Männer sich die Nägel machen lassen. Wenn wir jetzt nur über die männliche Perspektive sprechen, die wir jetzt hier beide vertreten, dann ist für mich der Gender-Aspekt viel zentraler. Was macht es mit deiner Männlichkeit oder denkst du würdest deine Männlichkeit damit vielleicht irgendwie hinterfragen oder erweitern?
Ja, Max, was hat es denn mit dir gemacht?
Ja, ich war erstmal total überfordert. Also allein die Finger bewegen sich komplett anders. Die Fingerspitzen sind quasi nutzlos. Man geht mit der Hand ins Hohlkreuz. Aber fast schlimmer war die soziale Überforderung. Also die Kellnerinnen, die Gäste, alle starren dir auf die Nägel und keiner sagt was. Also man wird einfach sofort bewertet.
Was für Bewertungen waren das? Also modisch oder klassistisch? Oder kamen vielleicht auch so Genderfragen auf?
Ja, da hatte Ilja auf alle Fälle total recht. Mir schaut jetzt keiner auf die langen Krallen und fragt sich, arbeitet der Typ im Supermarkt oder so? Also bei einer Frau mit denselben Nägeln würde man das wahrscheinlich eher erwarten, auch dass klassistische Abwertungen passieren. Beim Mann geht es natürlich um die Frage, ist der queer? Und was mir im Nachhinein auffällt, ich habe da unbewusst mitgespielt, also so Gegencodes gesendet, also sich so extra groß gemacht, die Stimme tiefer gelegt, gleich ein Bier bestellt.
Hattest du irgendwie Angst, dass man dich für eine queere Person hält?
Naja, ich hatte jetzt nicht Angst, dass man mich für queer hält. Ich fand es eher so ein bisschen ungehörig. Also jetzt zu tun, als wäre ich was ich nicht bin. Und ich glaube, das ist ja immer das Problem bei Aneignung. Ich wollte jetzt so intuitiv keine fremden Codes bedienen und damit irgendwie mich als queerer oder extrovertierter ausgeben, als ich bin. Und dann schauen, was passiert, als wäre das jetzt irgendwie alles nur so ein Selbstversuch.
Als wäre das hier alles nur ein Spiel. Ist es aber natürlich nicht.
Genau, es war ja jetzt nur ein winziger Ausschnitt, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich musste irgendwie so ein Stück weit auch mich finden. Also was für ein Mensch bin ich mit so ziemlich weirden Nails? Und ich habe gemerkt, so irgendwann war es mir dann auch egal. Am Ende konnte ich sogar ein bisschen genießen und dann ist es auch irgendwie schön, die Hände neu zu entdecken.
Schwarze Karten in der Tasche von Versace, Nägel passen farblich zu dem babypinken Wagen.
Am nächsten Morgen aber, da hast du mir eine ziemlich aufgerüttelte Sprachnachricht geschickt.
Es war eine Höllennacht. Ich habe die ganze Nacht von irgendwelchen Nagelsituationen geträumt. Hat es dann heute Morgen vergessen und mich natürlich erstmal irgendwie im Gesicht gekratzt, als ich mir die Nase putzen wollte. Es dauert alles dreimal und viermal so lang. Ästhetisch muss ich allerdings sagen, mag ich sie sehr. Das ist ganz absurd, dadurch, dass sie einfach auch so individuell sind und irgendwie so dieser Daumen mit diesem kleinen Mäusegesicht mit den zwei Augen. Als Nagelträger muss man einfach sämtliche Fingerarbeiten aus seinem Alltag verbannen und sich einfach so voll aufs Trophy-Boy-Dasein beschränken. Und dann kann man das auch genießen.
Kapitel 3: Queen of Nails.
Max, ich bin stolz auf dich. Du hast so viele Mauern in dir niedergerissen. Schau mal, deine ästhetischen Vorbehalte sind quasi aus der Welt. Wir sind auf Fragen von Gender und Queerness gestoßen.
Naja, und auf Fragen alltäglicher Generalüberforderung. Also ich meine, ich habe wirklich zwischenzeitlich eine Zange benutzt, um meinen Jackenreißverschluss zuzuziehen.
Ich sag mal so, am Handling soll's nicht scheitern. Und genau deswegen habe ich jetzt nochmal ein Coaching für dich organisiert. Du triffst Jovana Reisinger. Die ist Schriftstellerin, Fashion Icon und sie schreibt gerade ein Buch über Mode. Vor allem ist sie aber Trägerin schicker, langer Nägel. Und von ihr erfährst du auch was über die weibliche Perspektive zu Nägeln. Ihr trefft Hallo. Euch in einer Bar.
Hallo.
Sie ist bestens gebrieft.
Ich habe schon so viel über dich erfahren und deine Ablehnung.
Ich habe sie jetzt seit gestern Abend. Ich fühle mich wirklich wie so in so einer mittelalterlichen Foltermethode.
Naja, aber du hast sie ja erst seit gestern. Also, sag mal, ja. Hast du da Augen drauf?
Ja.
Cute, okay, auf beiden Seiten. Nee, nur auf einem.
Nee, hier nur so auf den.
Ah, aha. Ah, die sind toll. Grundsätzlich ist es natürlich ein Fremdkörper und man muss das erst herausfinden. Also wie zum Beispiel, manchmal kann ich auch so Dinge nicht machen, umblättern oder so. Oder
wie schreibst du denn Bücher?
So.
So, hast du denn so eine spezielle Tastatur mit so rübergestellten Tasten?
Nee, ich schreibe einfach flach.
Jetzt hast du ja so eher so ganz schlichte French Nails, wenn du so.
Nein, das sind keine French Nails. Das ist falsch. Die Form heißt Ballerina. Das hat dir die Franzi nichts beigebracht.
Zwei NägelexpertInnen auf Augenhöhe.
Ja, ich dachte, es wäre geschickt, also kurz meine eigenen Erfahrungen einzubringen. Ich werde sehr äußerlich bewertet. Also ich werde schon ein Stück weit objektiviert.
Ja, schadet dir bestimmt nicht. Naja, als männlich gelesene Person muss ich sagen, es schadet auf jeden Fall überhaupt nicht, diese Erfahrung zu machen. Aber es ist natürlich schon so, als ich diesen Essay geschrieben habe, die subversive Kraft der Tussi, da war es ja so, dass tatsächlich viele auch im Literaturbetrieb so waren, so man kann sich nicht so anziehen als ernstzunehmende Schriftstellerin, es geht einfach nicht. Man kann nicht Fingernägel haben. Und es war so sehr amüsant, weil ich festgestellt habe, okay, dieser Gap zwischen was ist ernstzunehmendes Erscheinungsbild und was ist eigentlich der ernstzunehmende Inhalt, war so sehr groß.
Ich habe mich ja bewusst für die langen Krallen entschieden.
Die sind außerdem gar nicht so lang, möchte ich mal kurz sagen.
Ja, aber jetzt schon, dass ich so Wolverine-Vibes hatte. Meine Hände sind gerade irgendwie eine Waffe geworden.
Ja, es gibt auch ganz tolle Videos, wie zum Beispiel so Selbstverteidigung mit künstlichen Fingernägeln und so. Wo kann man sie gut reinkrallen oder reinstecken, um möglichst viel Schmerz bei der übergriffigen Person zu verursachen. Und es gibt tatsächlich, ich habe Freundinnen von mir, die sagen, ihre Fingernägel sind tatsächlich so etwas wie Krallen und wirken auf eine Art und Weise irgendwie so, als würden sie Schutz bieten tatsächlich.
Ja, du merkst, Lilly, ich habe es regelmäßig versucht, irgendwie, dass Jovana und ich so Nail-Buddies werden. Die Versuche sind regelmäßig versandet. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt wirklich ein Stück weit auch auf diese Hyperpolitisierung langer Nägel ansprechen, die ich hier gerade nicht so toll finde. Im Missy Magazin gab es so einen Artikel, da wurde dann nur so behauptet, die Nails seien politisch. Und es würden oft so klassistische und sexistische Ressentiments mitschwingen. Und es wurde so behauptet.
Also in der Geschichte von Nail Art war es immer oben und unten angesiedelt. Ne? Also man muss sich auch überlegen, wo kommt überhaupt Nail Design und so weiter her? Also von welcher Culture übernehmen wir das gerade? Ganz stark von der Black Culture, auch von der queeren Community. Aber dann gleichzeitig auch die Upper Class hat schon immer sich die Nägel ordentlich machen lassen. Also das ist schon immer. Aber halt, ne? Also wenn wir über reiche Frauen nachdenken, mit ordentlichen Föhnfrisuren, ordentlichen Outfits, dann haben die ganz oft sehr schöne, sehr lange, sehr große Fingernägel. Also es war schon immer da und da angesiedelt, aber das ist ja ganz oft so, dass es bestimmte Dinge gibt, die in mehreren Schichten oder Milieus heimisch sind, aber komplett unterschiedlich bewertet werden. Und dann geht es, glaube ich, auch nochmal um den anderen Kontext. Also welcher Körper trägt diese Nägel? Wie wird der sonst gelesen? Ist dieser Körper rassifiziert? Wird der sexualisiert? Und so weiter und so fort.
Nicht der Nagel an sich also markiert, welcher Klasse ich oder wie auch immer sie trägt, angehören, sondern er ist halt nur ein Teil, der mal Bürgerlichkeit und mal Arbeiterklasse markiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel Nägel trägst, die eher so als Prollo verstanden werden, dann machst du Diskriminierung deutlich und in irgendeiner Form solidarisierst du dich ja auch mit der Working Class. Findest du das überzeugend? Sind Nails also politisch und empowernd?
Naja, also ich verstehe schon, was sie damit meint und muss aber ganz ehrlich sagen, mich überzeugt es nur halb. Also das Argument widerlegt sich ja quasi ein Stück weit selber. Ich finde, wenn eine Sache gleichzeitig Träger für zu viele Zuschreibungen sein kann, für oben, unten, links, rechts, erotisch, Waffe, dann ist es halt nicht so gut geeignet als politisches Instrument. Also zu viele Menschen durch zu viele Zeiten, quer durch alle Geschlechter und Klassen haben halt Nägel getragen und deswegen finde ich, sind Nails jetzt nicht so singulär politisierbar. Aber es war ja dann im Endeffekt auch gar nicht mehr so wichtig, denn Jovana, habe ich erfahren, trägt die Nägel aus vornehmlich vornehmen Gründen.
Immer mal wieder kann man auch so Tätigkeiten abgeben. Zum Beispiel die Champagnerflasche aufmachen oder die Prosecco-Flasche, die kann ich dann ganz oft abgeben mit der Behauptung, ah, aber ich kann nicht mit meinen Nägeln. Und die Leute hinterfragen das auch nicht.
Ist ja auch was Schönes.
Also bis zu so einem gewissen Grad bin ich wirklich Fan davon, wenn Dinge auch mal nicht funktionieren. Oder ich weiß auch nicht, es gibt so viele Leute, die sind so darauf gepolt, so super selbstoptimierend durchs Leben zu gehen. Ich finde das gar nicht so attraktiv, ehrlich gesagt.
Na Max, vielleicht ist es ja gar nicht nur bloß unpraktisch, Nägel zu tragen, sondern auch eine Verweigerung. Als Frau zum Beispiel ständig überall perfekt zu sein und alles selber machen zu müssen.
Ich bin dein Wingman, check für Kasi eine aus und was für Spliffs drehen, mit den Nägeln kann ich dir keinen bauen.
Unsere Reise in die Welt der Nails geht zu Ende. Du hast mit einem ziemlichen Rant angefangen, Max. Wie hat sich dein Verhältnis zu Nägeln jetzt verändert?
Also ich fand Jovanas Konzept der Selbstentoptimierung, so nenne ich es jetzt mal, eigentlich ziemlich fantastisch. Ich habe ja am Anfang die Selbstvernutzlosung noch groß kritisiert. Nachdem ich es aber selbst erlebt habe, konnte ich es phasenweise schon genießen, wenn mir bei der Arbeit jemand in die Jacke geholfen hat. Aber also eher so von der Idee her. Am Ende bin ich dann einfach zu ungelenk. Also es wäre jetzt nichts auf Dauer für mich.
Du hattest aber ja auch sehr große ästhetische Vorurteile. Stichwort Plastikarabesken.
Ja, da muss ich sagen, war ich einfach komplett ignorant. Also was die Franzi macht, fand ich wirklich cool. Es gibt da wirklich sehr exquisite Nailart. Ich finde die auch wirklich sehr, sehr lustig zum Teil. Und vor allem aber auch zu sehen, was so ornamentale, verzierte Fingerspitzen im öffentlichen Raum auslösen, wie die Leute reagieren, das fand ich sehr, sehr gut. Also da muss ich meinen wirklich so scherenschnittartigen Bauhaus-Fundamentalismus mal komplett überdenken.
We are getting there. Mehr Farbe für das blasse Leben des Maximilians. Jetzt aber mal zu deinem Hauptkritikpunkt. Sind Nails jetzt politisch oder nicht?
Ich finde, alles ist ja immer irgendwie politisch und politisierbar. Und ich verstehe schon, warum Nail Art in gewissen Kontexten immer wieder aufploppt und auch irgendwie benutzt wird. Ne? Klar, auch weil es so viel Aufmerksamkeit erregt. Ich finde aber, man tut sich keinen Gefallen, wenn man dieses vermeintlich Empowernde so krass überbetont. Also ich habe erst heute dann auf einem Plakat von einem Lieferservice eine Frau gesehen, ne, irgendwie ein Lieferservice, prekäre Arbeitsbedingungen. Natürlich hatte die Frau wieder so krass gemachte Nägel und die kopieren halt eins zu eins so diesen TikTok-Look und diesen Nails-Hype, den eben gerade auch Rapperinnen irgendwie hochgebracht haben, die ihn als empowernd benutzen. Also ich finde so, dahinter steckt einfach auch eine Marketingstrategie, einfach weil es ein super guter modischer Eyecatcher ist.
Da könnten wir jetzt natürlich noch eine Aneignungsdebattenschleife dranhängen, aber unsere Folge geht zu Ende und es klingt eigentlich auch ganz versöhnlich. Ich glaube, du bist den Nägeln näher gekommen, als du es zum Anfang gedacht hattest.
Auf alle Fälle. Und ich finde es ganz lustig, weil Jovana hatte mir noch so eine Anekdote erzählt, wonach auf Tinder ganz viele Jungs Nails als Ausschlusskriterium angeben. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich total hohl.
Alles daran ist schön.
Alles daran ist schön. Der verlängerte Nagel. Von und mit Lili Ruge und Maximilian Zippenauer. Sie sprachen mit Toni Hahn, Franziska Unger, Ilja Matusko und Jovana Reisinger. Regie: Maximilian Zippenauer und Tobias Stosiek. Ton und Technik: Stefan Oberle. Redaktion: Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.